Besuch bei der Familie, 10.03.2007, von Clemens Hartenbach geschrieben. Es war ein sehr gutes Gespräch. Ich hatte den Eindruck, dass Patrick noch nicht so weit ist, sein Elternhaus zu verlassen. Er hat eine Freundin, Zwillingsbruder und eine alleinerziehende Mutter und ist sehr heimatverbunden. Empfehlung, soll noch in Saarbrücken weiterspielen. Ist das nicht großartig?
Das 3:2 für den Sportclub Freiburg. Wie geil ist das denn?
Der offizielle SC-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe SC-Fans. Schön, dass ihr dabei seid bei der ersten Folge des neuen Jahres vom offiziellen SC-Podcast. Und der wird heute präsentiert von Jobrad Loop. Ja, als Teil der Jobrad-Familie bringt Jobrad Loop professionell geprüft und hochwertig aufgearbeitete Leasing-Rückläufer direkt in den Verkauf. Die Bikes sind in Top-Qualität und bis zu 65% günstiger im Direktkauf. Und jetzt wollen wir mal schauen, was die letzten Tage und Wochen so los war beim Sportclub und fangen an mit dem gestrigen Spiel in der Euroleague, ja, gegen Maccabi Tel Aviv. Hat der Sportclub ja mit 1:0 gewonnen. Das Tor des Tages köpfte Igor Matanovic in der 82. Minute und dadurch ist der SC dem Achtelfinale jetzt echt einen großen Schritt näher gekommen. Aktuell stehen wir mit 17 Punkten auf Platz 3 und haben 3 Punkte Vorsprung auf Rang 9. Weil von den ersten 8 Mannschaften aber niemand direkt aufeinander trifft am letzten Ligaspieltag und auch Porto als 9. durch einen Sieg gegen Glasgow Rangers noch in die Top 8 rutschen kann, ist rein rechnerisch noch alles möglich, ja sogar die Zwischenrunde. Aber daran wollen wir jetzt mal nicht denken. Wir hoffen und glauben natürlich fest daran, dass das nächste Woche in Lille was wird, mit dem direkten Einzug dann ins Achtelfinale. Kommen wir nochmal kurz zu gestern. Wer das Spiel gesehen hat, der wird mir recht geben. Es war nicht immer der ganz große Spielfluss zu sehen vom SC. Und Max Rosenfelder, der gestern das erste Mal in der Euroleague von Beginn an spielen durfte, hat die Partie im Anschluss so zusammengefasst.
Also ich glaube, dass wir schon mit Ball Kontrolle hatten. Klar, die ganz großen Chancen haben dann gefehlt. Ich glaube, es waren ein, zwei auch so ein bisschen knifflige Situationen, wo wir vielleicht auch einen Elfmeter kriegen können. Ja, aber allgemein ist es schwierig, Lösungen zu finden, wenn ein Gegner so tief steht. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit haben wir es dann trotzdem noch mal ein bisschen besser gemacht. Sind gerade, glaube ich, über die Flanken, dann auch über Günni gefährlich geworden. Und dann hat zum Glück eine gereicht, die Igor dann reinmacht.
Ja, und im Januar gab es gleich mehrere Jubiläen bei den Männern. Noah Atubolu zum Beispiel, der hat beim 2:2 gegen Augsburg sein 100. Pflichtspiel für die Profis absolviert. Eine Woche vorher gegen den HSV stand Julian Schuster das 50. Mal in der Bundesliga an der Seitenlinie. Und Vincenzo Grifo hat durch den knappen Sieg gegen die Hamburger, bei dem er ja auch vom Punkt traf, seinen 100. Bundesligasieg mit dem Sportclub klargemacht. Und einer darf natürlich nicht fehlen, unser Kapitän Christian Günther. Der hat beim 0:2 in Leipzig sein 450. Pflichtspiel für den SC bestritten. Und dazu habe ich jetzt euch ein kleines Quiz mitgebracht. Ihr könnt gerne mal mitraten und mir die Antwort in die Kommentare schreiben. Ohne Schummeln, versteht sich. Was schätzt ihr? Wie viele Minuten stand Günni für den SC in den 451 Einsätzen auf dem Platz? Kleiner Tipp noch, gegen Tel Aviv jetzt am Donnerstag war der Captain über 90 Minuten auf dem Rasen. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, macht gerne mit und die Antwort gibt es dann in der nächsten Folge. Jetzt kommen wir noch zu den SC-Frauen. Die hat ein bisschen länger Pause, aber jetzt am Wochenende startet auch wieder dort der Liga-Alltag. Am Samstag um 12 Uhr geht es auswärts gegen den 1. FC Köln. 2 Vorbereitungsspiele hatte die Mannschaft von Edmond Kaplani. Das erste gegen Stuttgart gewann der SC souverän mit 3:0. Gegen Hoffenheim mussten sich die Mädels dann aber deutlich mit 0:4 geschlagen geben. Fürs Wochenende und natürlich auch den Rest der Saison drückt man natürlich die Daumen. Jetzt kommen wir noch kurz zur Jugend, genauer gesagt zur U23. Da findet das erste Testspiel des neuen Jahres am Samstag, den 24. Januar statt. Getestet wird gegen die U21 des FC Winterthur und das Spiel findet in Buggingen statt. Ja, vom 2. bis zum 8. Februar geht es für die Jungs und den Staff und das Trainerteam dann ins Trainingslager nach Estepona in Spanien. Und am 22. Februar startet dann auch dort der Liga-Alltag wieder die Regionalliga Südwest. Und für uns geht es dann auswärts gegen Sonnenhof Groß-Asbach. Ja, und einige haben es jetzt nach rund 5 Minuten vielleicht gemerkt, vielleicht auch nicht. Ich bin allein heute, zumindest hier in unserem Podcast-Studio. Marius noch im Urlaub, aber jetzt am Wochenende dann wieder da. Aber weil keine Folge natürlich auch ohne ihn stattfinden soll, habe ich gedacht, ich schreibe ihm doch einfach mal, auch während seines Urlaubs, lasse ich ihn nicht in Ruhe und frage ihn mal, wie es ihm so geht und ob er die Arbeit und uns eigentlich schon vermisst. Und das war seine Antwort.
Buenos dias, SC-Fan, Sali Marco. Leider kann ich ja nicht mit dir live vor Ort im Europaparkstadion aufnehmen, da ich mich ja noch auf einer mehrwöchigen Reise befinde durch Zentral- und Südamerika. Es sind so ein bisschen die Endzüge. In Nicaragua war ich schon und jetzt gerade noch in Kolumbien. Ich komme quasi gerade zurück aus dem Amazonas Und auch wenn es hier sehr abenteuerlich und sehr schön ist, dann freue ich mich trotzdem wieder, bald mit dir vor Ort aufnehmen zu können, mit dir über Fußball und vor allem über den SC zu sprechen. Und vielleicht noch eine kleine Randnotiz von mir. Ich habe immer auf den Reisen, ich mache öfters mal so Backpacking, habe ich immer ein SC-Trikot dabei. Und es ist wirklich erstaunlich, wie viele Leute die Bundesliga kennen und vor allem auch den SC kennen. Also wirklich selbst in Nicaragua irgendwie, wenn man mit den Leuten ins Gespräch kommt, ah, which club is it? Und dann erkennen sie oft sogar den Club. Also wirklich spannend. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß mit der Folge. Ich höre sie mir jetzt auch an, auf dem Rückflug. Und dann sehen und hören wir uns bald wieder. Und ich schicke viele Grüße aus Kolumbien. Macht's gut.
Ja, in der nächsten Folge Marius also definitiv wieder am Start. Und jetzt kommen wir zu unseren heutigen Interviews. Das sind genauer gesagt gleich zwei an der Zahl. Wie schon in den vergangenen beiden Jahren hat 2026 auch dieses Mal wieder mit dem Neujahrsempfang begonnen. Partner und Sponsoren werden da vom SC eingeladen in Räumlichkeiten des Europaparks. Und auch dieses Mal wurde der Abend wieder moderiert von Tom Bartels. Und jetzt im ersten Gespräch hat er Jochen Seyer, Clemens Hardenbach und Noah Atubulu auf der Bühne. Und in diesem Gespräch geht es um die Freiburger Fußballschule, über die Verantwortung als Verein gegenüber jungen Spielern, die Anfangszeit von Noah beim SC und die Entscheidung, ihn später dann zur Nummer 1 des SC zu machen. Part 1 des Neujahrsempfangs. Viel Spaß damit.
Gerhard Schröder war Bundeskanzler. Es gab noch die D-Mark und Clemens Hardenbach war auch schon da. Als Mann der ersten Stunde, Clemens, wie war das damals? Warum war Freiburg der Zeit wirklich voraus? Man war Erster, man war zuerst am Start. Damals im Gespräch überall diese Internate, die sollten eingeführt werden. Warum war Freiburg so schnell?
Ja, es waren schon ein paar schlaue Köpfe am Werk. Klar, jetzt Volker Finke genannt, Achim Stocker. Das war schon, sie erkannten schon relativ früh, was Jochen vorher auch gesagt hat, wo können wir mit dem Standort Freiburg besser sein, vielleicht einen Tick als andere. Und das können wir nicht mit unserer Wirtschaftskraft, sondern das können wir im Bereich Ausbildung und Weiterbildung. Und deswegen war das logisch, dass das der nächste Schritt sein muss. Zudem waren die Bedingungen, die wir hatten, natürlich auf, wie gesehen, wir mussten auf dem Hartplatz trainieren. Wir haben bei Postian trainiert, wir haben in Heidersheim gespielt, wir waren völlig zerfleddert. Die A-Jugend da, die B-Jugend da, und das war so ein Heim für alle mit guten Bedingungen. Da war mir dann überzeugt, dass man mit dem Personal da ein Tick besser sein könne oder gleich gut wie andere, die mehr Geld hatten
auf dem Gelände des FC Freiburg, wo du selbst Torwart warst. Bisschen schlechtes Gewissen damals gehabt, dass ihr die Fläche so übernehmt?
Ja, ich bin jetzt nicht gerade im Gute vom FFC gegangen, also von dem her ging es. Aber ich glaub, sie waren auch zufrieden mit dem. Es ist immer schlimm, also das Möselstadion, ich war Anfang der 80er Jahre, war ich FFC gegen Cosmos New York, mit Beckenbauer war ich im Stadion und so. Das war schon FFC und Möselstadion, aber ich glaube, ich wüsste nicht, ob es der FFC noch gäbe, wenn das nicht so gekommen wäre.
Bevor wir gleich Noah dazu nehmen, Jochen, vielleicht noch einen Satz dazu, wie so die grundsätzliche Stimmung war. Das ist jetzt alles so selbstverständlich. Man sieht ja diese tollen Spieler, die aus dieser Fußballschule gekommen sind. Aber damals war das eine Abstiegssaison dann am Ende des SC Freiburg aus der Bundesliga. Da gab es wahrscheinlich auch nicht nur Euphorie, dass man jetzt auch noch da investiert in die Jugend.
Ja, ich glaube, es gab schon die Stimmen. Es war das Motto Steine statt Beine und nicht wenige sozusagen in sportlich schwierigen Zeiten haben natürlich dann die Spieler gefordert. Aber ich glaube, Volker hat es ganz gut ausgeführt. Einfach, es waren starke Persönlichkeiten, die eine klare Richtung vorgegeben haben. Es war immer die Philosophie und die absolute Ausrichtung des Vereins. Und ich muss schon sagen, alles, was ich bin dann auch erst eingestiegen, mitbekommen habe, gab es da kein Links und kein Rechts, sondern es war wirklich diese, mit aller Konsequenz wollten wir als Club auch diesen Weg gehen, und das war auch die Grundvoraussetzung, warum es da auch funktionieren konnte.
Und so konnten Spieler wie Noah in die Freiburger Fußballschule kommen, nur aus Weingarten, also quasi aus dem anderen Ende der Stadt. Wann bist du zum ersten Mal auf die Fußballschule aufmerksam geworden und wie bist du da hingekommen? Wolltest du unbedingt selbst Teil werden?
Ja, ich wollte es immer unbedingt. Ich weiß noch, dass ein paar Jungs aus der Gegend, wo ich herkomme. Die haben bei Freiburg gespielt in der Jugend und es war dann einfach eine Motivation für mich eben, da auch hinzukommen. Und ja, so war dann der Weg über Eintracht Freiburg, wo ich dann irgendwann mal eine WhatsApp bekommen habe von meinem Torwarttrainer und ja, so ging es dann los.
Der Torwarttrainer hat dich angeboten oder hat, weil er gesehen hat, du hast außergewöhnliches Talent, wie war das?
Nee, ich hatte zwei Torwarttrainer bei der Eintracht, die dann zum SC gegangen sind nacheinander. Genau, ja, da war ich ein halbes Jahr beim Probetraining und dann hat es Gott sei Dank geklappt.
Wann habt ihr Noah Atubolu zum ersten Mal so richtig auf dem Schirm gehabt? Wann war so das, wo ihr gesagt habt, okay, das ist einer, der vielleicht wirklich schaffen könnte?
Ja, da muss man jetzt ja vorsichtig sein mit dem ganzen Lob, aber
aber doch nicht hier.
Nein. Also ich finde es wahnsinnig schwierig jetzt. Ich habe ja selber noch Olli Baumann trainiert, also 14, 15 und älter war. Ich hätte beim Olli auch nicht die Hand ins Feuer gelegt, dass er den Weg macht. Ich finde, es ist nicht ganz einfach, das schon, jetzt könnt ihr wieder sagen, das hat man schon relativ früh gesehen, aber ich sag so, dieser Wechsel, für mich war es entscheidend, der Wechsel von der U19 in die zweite Mannschaft, wie auch nach anfangs nicht gerade, es ist nicht gelaufen wie Messer durch Butter, also überhaupt nicht, sondern jeden Millimeter erarbeitet und dann aber so die Veränderung der Körpersprache, also klar, das Torwartspiel, das Veränderung der Körpersprache und plötzlich, also da war mir klar, so, das muss ich jetzt nicht nur auf den Wechsel U19, zweite Mannschaft beschränken, sondern das kann nochmal einen Schritt weitergehen. Früher, Talent war ja schon immer da, aber man kann dann die Wege, zu früh kann man die Wege dann noch nicht bestimmen.
Also ihr habt ja viele Talente, die einen sind über die Torwarttrainer gekommen, andere habt ihr gescoutet und dazugeholt und wir haben wirklich tief im Archiv gekramt, auch mit Hilfe vieler Mitarbeiter des SC Freiburg, um einfach mal zu dokumentieren, wie digital Clemens Hartenbach schon gearbeitet hat vor 15, 16 Jahren. Wir können mal schauen, Clemens, wie die Scoutingbögen aussahen, zum Beispiel im Jahr 2006 oder 2007, da wurde ein Spieler namens Patrick Herrmann beobachtet, der dann bei Borussia Mönchengladbach gelandet ist. Clemens, warum
Nationalspieler.
Nationalspieler, natürlich, aber auch Borussia Mönchengladbach, der Satz war ja noch nicht ganz zu Ende. Also, aber ihr habt ihn ja auch nicht geholt. Er kam ja gar nicht zu euch. Warum nicht? Weil zu wenig die 7 angekreuzt war. Warum überhaupt bis 7? Warum 1 bis 7?
Ja, ich meine, man muss ja auch unterscheiden und da muss man Abstufungen haben.
Könnte ja auch 1 bis 10 sein oder bis 20.
Nein, dann verwässert es zu arg. Wir haben uns jetzt ist nur noch 1 bis 5 sogar, ja, damit man nicht zu arg ins Verwässern kommt. Aber es ist tatsächlich so, Patrick Herrmann war dann, dabei, ich war bei ihm zu Hause und dann hatte ich einfach das Gefühl, das war, ich glaube, er war 15 oder 16.
Ja, können wir
Uchtelfangen heißt, glaube ich, der Ort irgendwie bei Saarbrücke. Und dann, war mir aber klar, der war noch nicht so weit, dass er von zu Hause rausginge.
Clemens, die Erinnerung trügt nicht, denn das haben wir auch sogar schriftlich, was Clemens Hartenbach dann für den SC Freiburg im Archiv hinterlegt hat. Also 7 hat er nur bei Schnelligkeit. Wir haben noch eine weitere Seite, das ist einfach nur das Protokoll. Geht nach Gladbach steht unten, damit war der Fall erledigt. Im Prinzip unten rechts, ja. Aber es gibt noch eine, ja. Handy, Mutter, sehen wir da schon so hier. Besuch bei der Familie, 10.3.2007, von Clemens Hartenbach geschrieben. Es war ein sehr gutes Gespräch. Ich hatte den Eindruck, dass Patrick noch nicht so weit ist, sein Elternhaus zu verlassen. Er hat eine Freundin, Zwillingsbruder und eine alleinerziehende Mutter und ist sehr heimatverbunden. Empfehlung, soll noch in Saarbrücken weiterspielen. Ist das nicht großartig?
Falsch. Fehler gemacht, vielleicht.
Aber letztlich war er dann, glaube ich, irgendwie doch mit Gladbach einig. Ne? Also es geht dann auch manchmal schnell, ne? Dass die andere Vereine dran sind. Und man sieht, dass ihr sehr sozialverträglich arbeitet. So würde ich es mal zusammenfassen.
Ja, jetzt fällt mir gerade ein, es war wirklich, das war bei uns immer, jetzt mit Stefanie von Mertens, mit Markus Kiefer, es war immer klar, dass wir die Jungs nur zu uns holen, wenn sie denn auch, also wenn sie das auch schaffen können, wenn sie das auch mental schaffen können. Und der eine kann mit 16 schon weg von daheim oder mit 15 und der andere ist mit 18 noch nicht so weit. Und das versuche ich mal rauszufinden. Es war immer, also wir haben uns da auch selber dann vielleicht mal ein bisschen im Weg gestanden. Christian Günther war ein anderes Beispiel, weil man immer gesagt habe, die Fahrzeit soll nicht länger sein als die Trainingszeit. Ja, wenn Christian, ich glaube auch, korrigiere mich, Christian, eine Stunde, ein Weg, zwei Stunden, gut, der hat noch extra Schichten geschoben, er hat auch zwei Stunden trainiert, ja, da so irgendwie. Also es war dann schon so mit der Tupperbox und mit dem kalten Nudel, also mit der kalten Nudel und dann auf dem Heimweg gegessen. Das war normal. Und dann hat man halt mit 13 zum Beispiel, ich weiß nicht, Joshua Kimmich bei uns im Probetraining und der, ich glaube, der kommt irgendwo Schwenningen oder Rottweil. Und dann war es halt so, dann haben wir gesagt, okay, eineinhalb Stunden Fahrt, ein Weg nach Freiburg. Habe ich gesagt, Frau Kimmich, wir machen es nicht, weil drei Stunden Fahrzeit für eineinhalb Stunden Training, dreimal die Woche. Und
ist das ein Fehler gewesen? Also wenn man Joshua
sie hat halt dann gesagt, dann gehen wir nach Stuttgart. Dann habe ich gesagt, okay, dann müsst ihr nach Stuttgart. Also es war, also wir haben es damals echt konsequent durchgezogen, weil wir auch der Überzeugung waren, die Jungs sollen nicht die Zeit im Auto verbringen, sondern auf dem Kickplatz. Jo, Joshua Kimmich wäre schon nett gewesen, wenn er bei uns das auch. Also
aber ihr habt ja viel erreicht, muss man einfach sagen. Ihr seid deutscher Meister geworden mit Christian Streich damals mit der Jugend. Ihr habt 6-mal den Pokal gewonnen und beim letzten Mal war der Noah im Kader als 15-Jähriger. Und darauf schauen wir jetzt mal. Es war das Jahr 2018.
Um ihn geht's, den neuen DFB-Pokal der Vereinsjunioren. 2,5 Kilo schwer. Die Krone, die wir sehen, stilisieren 11 Spieler, die einen Mannschaftskreis bilden. Im Finale steht zum 6. Mal der SC Freiburg, der alle bisherigen 5 Endspiele gewann. 63 Minuten gespielt. Sascha Risch, Daniele Bruno und Enzo Leopold ist da, das 1:0. Der 17-Jährige traf in der A-Junioren-Bundesliga beim letzten Duell in der Süd-Südwest-Staffel ebenfalls zum Führungstreffer. Und danach gab es einen Sieg der Breisgauer. Den wollen sie auch heute. 7 Minuten noch zu spielen. Der FCK. Anil Götzütok. Torben Müsel an den Pfosten. Luis Karl Kerstold zum ersten, zum zweiten und der Ausgleich. Kerstold wie so oft im laufenden Pokal trifft er auch dieses Mal als Joker. Das 1:1. Kurios. Aber sie sind jetzt wieder optimistisch. Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff sind wir. Wieder die Flanke von links, wieder von Risch und wieder per Kopf der Treffer. Torschütze Carlo Bucalfa, 19. Die Führung ist wiederhergestellt, 71 Sekunden nach dem Ausgleich. Die 6. Minute der Nachspielzeit läuft. Definitiv die letzte Chance. Torben Müsel mit dem Freistoß, geklärt von Nico Hotop und der Schlusspfiff. Glückwunsch an den SC Freiburg. Freiburg-Serie hält das 6. Endspiel, der 6. Sieg. Und im Sockel der 45 cm hohen Trophäe wird der SC Freiburg eingraviert.
So, das war schon mal krasser Lauf damals. Mit Noah Ottobolo. Noah, wie war das, da dabei zu sein? Sind das auch so die Momente, die man erleben muss oder die man vor Augen braucht, um daran zu glauben, kann wirklich klappen, Profi zu werden?
Ja, ich muss ganz ehrlich sein, allzu viel mit dem Titelgewinn hatte ich jetzt nicht zu tun. Ich war.
Das wissen wir aber dabei, ne?
Trotzdem. Ja, ich war im Achtelfinale, glaube ich, war ich im Kader und einmal in der Vorrunde oder so. Aber ja, nee, ist natürlich schön, dann trotzdem eingetragen zu sein bei so einem Titel. Ist auch Motivation, aber wie gesagt, ich hatte jetzt nicht so viel damit zu tun.
Warst du auch 3 Jahre jünger, ja? Bist du viel jünger gewesen als die, die da gespielt haben. Vielleicht mal die Frage an dich. Weißt du, wie viele von diesen Leuten, die da dabei waren, wir haben jetzt ein paar Torschützen ja schon gehört, Enzo Leopold, der hat auf dem Betzenberg auch gerade für 96 getroffen, wie viele da Profi geworden sind?
Nee, ich weiß nicht.
9 Spieler allein aus der Mannschaft sind Profi geworden. Das muss mal einer dem SC Freiburg nachmachen. Würdet ihr sie zusammenkriegen, Jochen?
Also die Torschützen waren ja, auf jeden Fall dabei.
Treu war, glaube ich, auch noch dabei und es war, glaube ich, auch Schlotterbeck
Treu
dabei.
Treu war dabei, Sascha Riesch war dabei.
Ja. Hermann, Luca Hermann.
Luca Hermann, auch
ich in Dresden. Ich habe die Liste
gesehen. Unser Trainer, auch Trainer von Dresden mittlerweile, also da auch Ausbildungsverein. Aber wahrscheinlich fehlen noch 2, 3.
Kammerknecht? Nee. Ja, doch, Kammerknecht
Claudio war auch Kammerknecht
dabei, genau so ist es.
Philipp Treu?
Ja, auch dabei. Ja, also wie gesagt, 9 Leute und dann noch Noah dazu, der im erweiterten Kader war. Ist das, keine Ahnung, kann man sagen, das Maximum, was man erwarten kann? Ist das euer Maßstab? Ihr habt ja jetzt auch schon wieder, haben wir ja vorhin gesagt, 10 Leute im Kader, die aus der eigenen Jugend kommen.
Ja, wahrscheinlich schon das Maximum. Wenn man jetzt die Spielernamen hört, sind es auch meistens Karrierewege gewesen, die ein bisschen über den längeren Seitweg gegangen sind. Jetzt nicht bei uns direkt von der U19 dann eben in den Profikader oder bei 1, 2 Jahre zweite Mannschaft, sondern viele haben ja den etwas längeren, beschwerlichen Weg genommen, aber waren einfach von der, das Auswahlkriterium damals auch von Mentalität und so einfach so stabil. Enzo ist so ein wunderbares Beispiel, der eben Kapitän von Hannover 96 ist, wirklich ein sehr gestandener und toller Zweitligaspieler und das sind wunderbare Wege, die die Jungs dann auch genommen haben.
Was ist entscheidend, Noah, um wirklich dann anzukommen ganz oben? Ist das das Talent, ist das die Einstellung, ist das der Wille, ist das im Kopf passiert? Was würdest du sagen, was ist für dich entscheidend gewesen?
Ich glaube sowohl als auch, ich glaube, du brauchst gewisses Talent, was du einfach mitbringen musst, um überhaupt dann in so einem NLZ zu spielen. Und dann ist es natürlich, sich durchzusetzen. Ich glaube, irgendwo musst du dir dann auch ein gewisses Stück an Glück erarbeiten über die ganzen Jugendmannschaften, die du durchläufst in so einer Jugend, weil einfach richtig viele gute Spieler sind. Ich glaube, es gibt eine Statistik, die sagt, dass irgendwie ein Spieler pro einer Jugendmannschaft, wenn es hochkommt, Profi wird. Und ich glaube, dass die letzten Jahre einfach richtig gute Arbeit geleistet worden ist, weil in meinem Jahrgang, wo ich hochgekommen bin zu den Profis, sind wir direkt 6 Spieler gewesen mit Kevin Schade, Noah Weißhaupt, Kili, wo wir einfach einen richtig guten Kader hatten, wo wir auch Meister geworden sind in der Regionalliga, aufgestiegen in die 3. Liga und ja, die letzten Jahre war einfach richtig gute Arbeit.
Könntest du sagen, ab wann du wirklich richtig daran geglaubt hast, dass das klappen kann? Gab es da einen Knackpunkt, gab es da einen Zeitpunkt?
Profi zu werden?
Ja. Dass du es wirklich schaffst. Ich meine, bist sogar zum Nationalmannschaftskader. Das vielleicht nicht, aber dass du es schaffen kannst, Freiburg mal im Tor zu stehen.
Ich war mir dem am Anfang nie bewusst. Ich weiß noch, ich bin neu gekommen in der U14 und wusste, okay, selbst wenn ich jetzt am Anfang erstmal auf der Bank bin und nicht spiele, einfach Teil davon zu sein, ist cool, macht Spaß. Und dann hatten wir ein Sichtungsturnier in Bad Blankenburg von der Nationalmannschaft U15. Ich bin da ganz unbekümmert hingegangen und wurde dann tatsächlich gesichtet für einen Nationalmannschaftslehrgang und da wusste ich, okay, ich bin gar nicht so schlecht. Und dann ging es eben weiter über die U16, U17 und habe dann ziemlich früh mit Älteren gespielt und ich wüsste früher noch gar nicht so selbst, wer ich bin oder was ich vielleicht drauf habe. Ich war mir dem nie so ganz bewusst und habe einfach Fußball gespielt und wie Clemens dann auch schon gesagt hat, es lief da nicht sofort ganz rund, auch in der U19 nicht, auch wenn ich als jüngerer Spieler dort gespielt habe und ich habe dann einfach meine Anlaufzeit gebraucht. Die Zeit wurde mir gegeben in der Jugend und man hat immer an mich geglaubt und dann konnte ich es zurückzahlen und genau.
Das hat er sowas von zurückgezahlt. Wer hat gerade Glück gesagt? Ich weiß nicht, ob das Glück war, was wir uns gleich angucken. Aber Martin Spannring, wo ist er? Martin ist ja auch hier, der arbeitet ja seit Ewigkeiten für den Europapark. Ich bin so blind, man sieht es hier gegen das Licht. Wo ist der Martin? Da vorne, Martin. 101 Spiele hast du gemacht für Freiburg, richtig? Noah Autobolo jetzt 100. 100 seit Augsburg, ne? 100 Spiele für den SC Freiburg. So schnell geht's. Und am Wochenende ist er fällig. Ist er fällig, ist er schon in den Top 80. Aber wir schauen uns eine Szene an. Ich glaube, mit Glück hat die nichts zu tun, aber kann sich sehen lassen. Noah Atubolo in Aktion. So, die Frage liegt nahe. Noah, erstmal Riesentor, was er da gemacht hat. Gegen wen war das? Weißt du das noch?
Ja, gegen Hoffenheim in der U19 war das. War ein Topspiel, glaube ich. Vierter gegen Fünfter und zwar nach 4 Minuten. Genau, ja.
Nicht schlecht. Nicht gut für Hoffenheim. Immer noch Topspiel gerade, auch in der Bundesliga. So, Freiburg-Hoffenheim. Jochen, kriegt ihr sowas dann direkt mit? Bei wie vielen Spielen seid ihr eigentlich von diesen Jugendmannschaften? Wie viel Zeit ist überhaupt dadurch? Clemens, weiß ich, war gestern gar nicht in Augsburg, war schon wieder unterwegs, um woanders zu scouten. Wie ist es bei dir?
Also bei mir wurde es auch weniger, ehrlicherweise, mal die eigenen Spiele im Nachwuchs zu sehen, weil klar in diesem Rhythmus, den wir jetzt in den letzten Jahren öfters gespielt hatten, in den letzten 4 Jahren dreimal europäisch, da bleibt dann nicht so viel Zeit. Ich versuche so oft als möglich, aber ehrlicherweise so mit Wachstum des Vereins, Oliver hat es angesprochen, Mitarbeiter, zweiköpfiger Vorstand, hat sich es ein bisschen verschoben, bei mir zumindest. Aber Clemens und sein Team, klar, sind unterwegs, gucken nach innen, gucken nach außen und ja, da sind wir schon fleißig.
Darf ich trotzdem fragen, jetzt wissen wir, es ist alles super ausgegangen mit Noah, er hat das Vertrauen bekommen, er hat das komplett gerechtfertigt, er hat so viele gute Leistungen gezeigt. Es ist ja auch ein Risiko, einen jungen Torhüter reinzustellen. Christian Streich hat das gemacht, war da konsequent. Ihr gebt komplette Rückendeckung, aber es gibt jetzt nicht so viele Vereine in der Bundesliga, die mit so einem jungen Torwart unterwegs sind. Clemens, sprecht ihr da vorher mit dem Trainer? Wie wird das diskutiert, dass ihr jetzt sagt, okay, der ist ab der nächsten Saison unsere Nummer 1, kommt aus dem Nachwuchs, der kann das?
Das war genau so, wie du sagst. Also es war wirklich, wir haben es im Team, Christian, ganze Trainer, Torwarttrainer natürlich, besprochen und dann, also mit den ganzen Erfahrungswerten, die wir hatten von Noah, auch mit dem, wie er gesagt hat, U19 als junger Jahrgang, Anlaufzeit, U23 ein bisschen Anlaufzeit, aber wir waren sicher, und wenn er diese Anlaufzeit auch in der ersten Mann, klar, wenn er sich jedes Spiel 3 reingeworfen hätte, wäre es auch blöd gewesen, also dann hätte man, dann wäre, aber es war nicht so, das war uns schon bewusst, aber auch da mit Anlaufzeit, das war für uns völlig klar, wir machen es ja nicht zum Selbstzweck, also er ist ein guter Torhüter, das wusste man ja dann schon, aber es kann ja mal ein bisschen so laufen und es war ja nicht so ganz easy am Anfang, auch insgesamt, und aber für uns sportlich war das echt, und es müsse aber dann auch, und das will ich auch dazu sagen, es muss dann auch immer ein Torwart-Team da sein, wo der hinter dran ist, klar, es muss klare Kommunikation sein zwischen uns, aber der hinter dran ist, nicht blöde Spielchen spielt dann, ja, weil das ist dann echt auch nicht förderlich. Und das haben wir Gott sei Dank so gehabt, und die haben mitgespielt und da auch denen gebührt der gleiche Anteil an gewissen Entwicklungen wie den Trainern. Zack.
War ja auch nicht der erste Weg mit jungen Torhütern, das muss man ja auch sagen. Wir haben eine gewisse Tradition, Olli Baumann, wenn man den Weg jetzt anschaut, haben wir schon ein bisschen gestreift. Alex Schwollo, sag mal, kam in einer ähnlichen Situation rein als junger Torhüter. Und wir hatten immer die Überzeugung intern, dass man ihn gut begleiten muss oder sie gut begleiten muss, aber dass sie absolutes Potenzial haben, dann auch ein besonderer Spieler, ein besonderer Torhüter für uns zu werden. Und ich glaube, es in allen drei Fällen hat es sehr, sehr gut geglückt. Und ich glaube, beim Noah war es dann so, zu Beginn wird er dann am Ende mit Marc Flecken, der eine überragende Saison gespielt hat, eine Top-Entwicklung genommen hat. Das sind immer ein bisschen unfaire Vergleiche. Wer steigt wo ein? Mit wem wird man verglichen und so? Und darüber sind wir alle gemeinsam, und Arthur ja auch ein bisschen gestolpert, aber der Umgang dann mit schwierigen Situationen, das ist ja insgesamt das, was es ausmacht, das, was Qualität auch ausmacht, und eine sehr, sehr gute Stabilität gezeigt dann. Ja.
Inzwischen hat Noah mehr Spiele als Marc Flecken, kann man ja sagen. Und der SC Freiburg bildet inzwischen auch Torwarttrainer für die Nationalmannschaft aus. Andreas Kronenberg ist längst da, Michael Müller ist da. Ich denke, den darf man auch mal erwähnen. Michael, wo ist er? Torwarttrainer beim Sportclub hier vorne. Noahs Trainer schon in der Fußballschule. Und das sind ja nicht so ganz unwichtige Menschen. Wie ist die Zusammenarbeit? Ich meine, ihr kennt euch jetzt auch schon wirklich viele, viele Jahre.
Ja, wir kennen uns schon richtig lange. Micha war einer von den Torhüter-Trainern bei der Eintracht, die mich dann verlassen haben zum SC. Ich kann mich noch erinnern, wir hatten so ein Probetraining oder Probe-Warmschießen. Micha hat mir das Video mal geschickt. Da war ich 13 Jahre alt, war ganz lustig, und erst dann irgendwann zu Freiburg gegangen. Ich war noch bei Eintracht, und zwei Jahre später bin ich dann auch dazu gekommen, und ich und Micha hatten uns dann, glaube ich, in der U15 oder U17 wieder und in der zweiten Mannschaft. Das heißt, wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Es hat für mich es eben auch einfacher gemacht, vor allem in dem ersten Jahr, worüber wir gerade gesprochen haben, für das Wohlfühlen, für den Rückhalt, den ich vom ganzen Verein einfach bekommen habe, unter anderem von Micha. Ich glaube, es war nicht immer einfach bei uns beiden dann einfach, weil wir wussten, was drumherum so abging, wie laut es einfach war, und wir dann einfach immer weiter gearbeitet haben. Micha mit mir in der täglichen Arbeit jeden Tag weitergemacht, um diese Entwicklung dann einfach zu nehmen. Deshalb habe ich ihm unter anderem auch sehr, sehr viel zu verdanken.
Michael Müller.
Noah, weißt du, wer Michael Müllers Torwarttrainer war?
Du?
Also, dank Clemens Hartenbach sitzen wir jetzt in dieser wunderbaren Runde hier. Man kann die Verdienste von Clemens Hartenbach gar nicht hoch genug würdigen hier auf der Bühne. Wunderbar. Aber was ich sagen wollte, Noah, ist, wie habt ihr dann ja als Team, auch mit dem Torwarttrainer, wie hast du erfahren, dass du zur Nationalmannschaft nachreisen darfst? Dass du Nationalspieler bist, dass du jetzt wirklich dazugehörst.
Ja, war ein langer Weg, ne? Zur Nationalmannschaft. ich hab's schon mal in einem Interview gesagt, weil ich und mich haben davor dann auch schon oft gesprochen, einfach weil ich fand, dass ich es ganz gut gemacht habe, einfach. Aber die gewisse Geduld dafür gebraucht habe, und dann war es auch kurz ein Thema bei uns, A-Nationalmannschaft, ja, nein. Einfach noch Geduld haben, weitermachen, und dann war es irgendwann soweit. Olli war krank, er hat sich, glaube ich, übergeben. Ich war zu Hause, nachdem wir von dem Spiel kamen, und es war schon Regenerationstraining, also ein Sonntag. Dann bin ich nach Hause gegangen, und an dem Tag war Anreisetag. Ich habe Mittagsschlaf aber gemacht und habe dann, als ich aufgewacht bin, 3 verpasste Anrufe von Krone gesehen. Von Micha 2 verpasste Anrufe, und dann wurde ich ganz hektisch und habe zurückgerufen, und dann dachte ich mir schon, okay, das ist vielleicht die Nominierung, und war dann sehr, sehr aufgeregt, aber hatte auch eine riesen Vorfreude. Dann haben mich und Micha kurz telefoniert, da bin ich schon losgefahren.
Da ist er schon losgefahren, und dann war er auf einmal ja, in Sinsheim, in der Nähe von Sinsheim, glaube ich, ne? Heilbronn waren sie, glaube ich, damals.
Ja, war ja. Nürnberg, aber
Spiele Nürnberg, Gottes Willen. Ja, auf jeden Fall eine tolle Geschichte. Wir könnten ewig weitersprechen. Wir haben leider Gottes, natürlich sind wir auch in diesem Speisenrhythmus. Also gleich kommt der Hauptgang. Ich würde trotzdem noch einmal abschließend 2 Sachen sind, glaube ich, ganz wichtig. Vielleicht Clemens zuerst, was Volker Fink gesagt und was du auch im Umfeld jetzt mit Patrick Herrmann, Jo Kimmich gesagt hat. Das ist, glaube ich, bei euch sehr, sehr wichtig. Ihr habt eine Verantwortung. Ist euch das immer, immer, immer weiter bewusst, auch für die Zukunft gegenüber diesen Spielern? Ihr wollt nicht, dass sie 2 Stunden im Auto sitzen, und ihr denkt auch an die, die es womöglich nicht schaffen. Das hat sich nicht geändert.
Kein Millimeter. Also klar, natürlich gibt es dann Johannes Flum zum Beispiel, hat auch einen weiteren Anfahrtsweg gehabt. Man kann es dann auch nicht irgendwie, wir haben Busdienste, aber es ist so. Also wir achten da drauf. Und das ist dann, ich finde, es darf dann auch nicht so sein, wir sind im Sport, wir sind viel Geld und alles, es geht um wahnsinnig viel, aber dass wir dann sozusagen Menschen produzieren, die dann mit 30, 33 nicht wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen, da habe ich persönlich also keine Lust drauf.
Kann man nur sagen, bravo. Ich glaube, das ist überall. Es wäre schön, wenn das überall so gelebt würde, auch wenn das ja eigentlich erwartet wird. Es wird es nicht überall sicher 1:1 umgesetzt. Jochen, zum Abschluss, ich denke, das ist euch auch wichtig. Die Fußballschule, die Freiburger Fußballschule, muss auch unterstützt werden. Und ihr seht sie auch als Teil des Breitensports. Also ihr unterstützt auch damit den Breitensport, und zwar über den Förderverein und auch über die Achim-Stocker-Stiftung. Es heißt aber nicht, dass die hier sind und die nicht bereit wären, nicht gerne auch euch weiter unterstützen können, gerade für die Fußballschule.
Ja, es sind zwei, also wir haben es ja schon ausgeführt, es ist Spitzensportförderung, aber es natürlich geht auch in die Breite und es ist Teil unseres, sag mal, sehr breit gefächerten gesellschaftlichen Engagements, wo wir ganz viele Bildungsangebote unterstützen, Sportquartiere ins Leben gerufen haben, Kinder in Bewegung bringen, ganz viele tolle Projekte machen und klar sind da Unterstützer und Unterstützerinnen sehr, 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 sehr willkommen. Förderverein und Stiftung machen so eine Querfinanzierung für diese Breitensportprojekte jetzt auch schon seit vielen, vielen Jahren. Und das ist wirklich, ich finde auch wirklich toll, was unser Club dann in dem Bereich, auch wenn, wir haben es vorher am Tisch davon gehabt, es nicht so richtig verfängt. Wir haben tolle Broschüren, wir haben unglaubliches Engagement in dem Bereich und das wollen wir einfach weiterführen, weil es auch eine Herzensangelegenheit ist und da klar, da ist Unterstützung sehr, sehr willkommen.
So, das ist angekommen. Dann sage ich danke Jochen, danke auch Clemens, auch für die kleinen internen, Noah, nochmal Gratulation zu deinem Weg. Einfach weiter so, dann werden sich noch tolle Dinge ergeben in der Karriere. Herzlichen Dank euch drei und jetzt guten Appetit mit dem Hauptgang.
Ja, und auch der zweite Teil des Abends war für die Gäste natürlich unterhaltsam. Andreas Zeyer und Christian Günther waren da auf der Bühne. Und wenn die beiden gemeinsam da sind, dann geht's natürlich um die beiden SC-Rekordspieler. Zeyer war das ja bis vor kurzem mit 440 Spielen. Güni hat ihn aber mittlerweile abgelöst und steht nach seinem Einsatz gestern gegen Tel Aviv bei 451 Spielen. Auch hier viel Spaß beim Zuhören. Nach einer kurzen Werbepause geht's los.
Werbung.
Jobrad ist uns allen ein Begriff in Freiburg, aber kennt ihr schon Jobrad Loop? Bei Jobrad Loop findest du eine große Auswahl hochwertiger Markenräder für jede Lebenslage. Professionell refurbished, fair im Preis und mit Gewährleistung. Egal ob E-Bike für die Stadt, Tourenrad oder Lastenrad. Bei Jobrad Loop ist mit einem täglich wechselnden Angebot aller Topmarken für jeden Geschmack etwas dabei. Und das Beste, die Bestellung ist super easy. Einfach dein Wunschrad online auswählen, dank unserer aktuellen Aktion gratis nach Hause liefern lassen und dann 14 Tage entspannt Probe fahren. Mit dem Code SCPODCAST-LOOP26 sparst du dir die Versandkosten. Das sind bis zu 99 Euro je Rad. Jobrad Loop. Used Bikes. Great Rides.
Werbung Ende.
Hier sind die beiden Spieler, die die meisten Pflichtspiele für den SC Freiburg gemacht haben. Herzlich willkommen Andreas Zeyer und Christian Günther. Hallo Andreas, hallo Christian, wir setzen uns direkt, weiß nicht, wer die Mitte möchte. Christian sagt, der Ältere kann sich aussuchen, wo er sich hinsetzt, das ist zweifellos. Ja, Andreas, der ganz lange Rekordspieler war des SC Freiburg, sowohl in der Bundesliga als auch Rekordspieler. Wie war das über so viele Jahre, Andreas oder Andi, angesprochen zu werden, immer wieder als unser Rekordspieler?
Ja, es war eine schöne Erinnerung, auf jeden Fall, aber für mich war das natürlich nie so präsent. Eigentlich erst so richtig präsent geworden, als jetzt der Rekord an Christian überging. Ich glaube, meine Frau hat es nicht mal gewusst, dass ich das war. Es hat es mir auf jeden Fall heute gesagt, dass sie das nie bewusst wahrgenommen hat. Und von dem her In letzter Zeit haben mich die Leute schon immer wieder angesprochen, aber für mich war es jahrelang jetzt nicht mehr präsent.
Ja. Hast du Christians Weg verfolgt? Der kam ja dann doch ein bisschen nach dir zum SC Freiburg. Wann hast du ihn so wirklich wahrgenommen und wann war dir klar, Mensch, der wird richtig viele Spiele machen für meinen Sportclub?
Ja, es ist immer mehr geworden. Und er spielt ja, Stamm über lange Jahre und dann hat man schon irgendwann gemerkt, das hat schon Substanz. Und und das hat er sich verdient.
Gut, er kam 2006 und war seitdem immer, das ist wirklich Vereinstreue beim Sportclub, ist seit 2012 Profi, ist längst Kapitän, hat sich den Stammplatz jetzt auch wieder erkämpft, auch wenn er nicht jedes Mal spielt. Die Pausen sind nötig, das wissen wir alle. Aber wie war so der Countdown, Christian? Das wird für dich jetzt auch nicht total im Vordergrund gestanden haben, aber du hast ihn erst abgelöst als Bundesliga-Rekordspieler. Das ist schon ein paar Jahre her. Hast du dann irgendwann mal gedacht, selbst wenn es Nebensache war, okay, vielleicht schaffe ich sogar Rekordspieler zu werden. Die 440 Spiele, die könnte ich irgendwann packen.
Der Traum war natürlich irgendwo da, das vielleicht erreichen zu können mit der Zeit. Irgendwann in der Anfänge natürlich war das ganz, ganz weit weg. Als dann mal die 400 Spiele da waren, ging es natürlich in die Richtung. Ich habe aber mit meiner Verletzung dann eine Zeit durchgemacht, wo ich gewusst habe, okay, das kann auch schnell in eine andere Richtung gehen. Deshalb wollte ich da auch gar nicht viel drüber reden und habe auch selber nicht so viel drüber nachgedacht. Sondern erst dann, als es wirklich kurz bevorstand. Und macht mich natürlich unglaublich stolz und glücklich, das erreicht zu haben und ja, an Andi dann abgelöst zu haben, der eine Legende in diesem Verein ist.
Hast du den Andi bewusst erlebt, also bewusst wahrgenommen, vielleicht als Fan oder als Spieler?
Ja, ich war tatsächlich von klein auf SC-Fan und war auch im Stadion. Und wir waren dann in der D-Jugend tatsächlich, war ich glaube ich das erste Mal dann auch im Dreisam-Stadion mit meinem Heimatverein damals. Und ich weiß noch, ich glaube das war 2003, war glaube ich Andis letztes Jahr, wenn ich das richtig weiß. Aber 2-3 war ich auf jeden Fall gegen Gladbach. Da haben sie glaube ich 4-1 gewonnen. Das war so mein erstes bewusstes Spiel im Dreisam-Stadion und da habe ich ihn tatsächlich noch am Platz gesehen. Ja.
Was war er für ein Spielertyp?
Ja, ich bin ehrlich, das kann ich dir nicht hundertprozentig mehr sagen. Ich war so typisch als junger Spieler, schaut man meistens dann auf die ganz Offensive und habe dann, glaube ich, mehr auf einen Soumaila Koulibaly, Iashvili und so geschaut. Aber ich glaube, der Andi war eine Stütze in der Mannschaft über Jahre hinweg. Ich glaube, ich konnte oft mit dem Uwe Vetter über ihn reden und da habe ich nur das Beste von ihm gehört.
Dem Physiotherapeuten viele, viele Jahre. Ja, nur das Beste von Andi Zeyer gehört. Bevor wir auf die beiden Wege schauen, Christian, schauen wir auf eine Zeichnung, die du überreicht bekommen hast, als du Rekordspieler geworden bist. Die können wir jetzt mal zeigen. Das ist letztlich was Besonderes. Da sind einige Wegbegleiter. Ich weiß nicht, ob wir die Zeichnung jetzt gerade haben. Wenn wir sie nicht haben, hast du sie vielleicht im Kopf und weißt, wer da alles abgebildet war, der so deine Karriere mitgeprägt hat?
Ich glaube, ich müsste alle zusammenkriegen. Also Andi Zeyer war auf jeden Fall drauf.
Als alter Rekordspieler?
Als alter Rekordspieler. Christian Streich war drauf, glaube ich, als jemand, der... Ja, ohne den ich heute nicht hier sitzen würde und diesen Rekord hätte, ohne den ich nicht Profi geworden wäre, ohne die Unterstützung. Dann war, glaube ich, der Vince mit drauf, der mich natürlich in meiner Profikarriere bis jetzt sehr lange Zeit begleitet hat, ohne den ich wahrscheinlich auch sportlich nicht immer so dagestanden wäre, wie es dann lief. Und ich glaube, dann war Felix Klaus noch mit drauf. Muss man auch vielleicht nochmal den derjenige, der das Bild gezeichnet hat, frage, was er sich jetzt da rein interpretiert hat. Aber
werden vielbehaft hinter den Kulissen suchen, dass wir die Zeichnung noch finden.
Es war auf jeden Fall so, dass ich mein allererstes Profispiel tatsächlich gegen Felix Klaus gespielt hat. Er war damals in Greuther Fürth, also es war mein Gegenspieler und ein Jahr später ist er dann zu uns gewechselt und er war tatsächlich auch in der Zeit ein sehr guter Kumpel von mir, mit dem ich sehr viel Zeit verbracht hatte. Also es war auf jeden Fall auch eine Verbindung da.
Also wenn wir die Zeichnung haben, dann werden wir sie einfach mal zuspielen. Das lohnt sich definitiv, das anzuschauen. Das war die Zeit. Als Andreas Zeyer kam, da ging die Uhr noch anders. Das kann man an einigen Kleinigkeiten ablesen. 1989 kam er und Andreas Zeyer hatte beim SC Freiburg in 5 Monaten mehr Trainer als Christian Günther in seiner ganzen Karriere beim SC Freiburg. Lässt sich so kurz zusammenfassen. Ging los mit Lorenz Günther Köstner. Hat der das auch damals gewollt, dass die Zeyers im Doppelpack, also Michael und Andreas, der Zwillingsbruder, ist damals auch gekommen. Ihr wart in Ulm. Wollte der Lorenz Günther Köstner euch haben? Wie war das genau?
Nee, das war nicht so. Damals war es so, dass alle Verpflichtungen hat Achim Stocker vorgenommen, also nicht der Trainer. Also der ist zu uns gefahren mit seinem alten BMW und in Schwäbische und kam abends vorbei und hat dann gesagt, er würde uns verpflichten. Wir haben dann den Vertrag im Oktober abgeschlossen. Und im Frühjahr hat er dann angerufen und hat gesagt, ob wir es uns noch überlegen wollen, weil sein Trainer will uns nicht mehr.
Wer war das? Das war aber noch nicht Köstner?
Nee, das war nicht Köstner.
Sondern? Den Namen kann man ja ruhig, das kann man ja nachgucken jetzt, wer der Trainer war.
Das war, glaube ich, Fritz Fuchs, der hat gemeint, wir wären nichts. Und ich habe dann zu meinem Bruder gesagt, nee, das machen wir jetzt, ist ja egal, was der Trainer sagt. Und der war dann kurze Zeit später auch nicht mehr da.
So war das damals, hat der Präsident die Spieler verpflichtet. Der Präsident gibt es gerade nicht, das müsste jetzt Oliver Leki sein, der da die Spieler verpflichtet. Aber so weit sind wir jetzt in Freiburg nicht, da sind die Kompetenzen jetzt inzwischen längst anders aufgeteilt. Wie waren dann die ersten Monate? Also Lorenz Günther Köstner war jetzt auch nicht so wahnsinnig lange da.
Nee, also wir hatten eine gute Mannschaft eigentlich und aber das Jahr war total chaotisch. Der erste Trainer war, glaube ich, 5 Spieltage da, da hat man einen Mannschaftsabend. Am nächsten Tag ist er dann nicht mehr gekommen. Dann hat man einen anderen Trainer, der Uwe Ehret, das weiß ich gar nicht, wieso der nur so kurz da war. Auf jeden Fall, dann ging es weiter zum Bernd Hoss und da gab es dann ganz viele skurrile Geschichten.
Skurrile Geschichten sind wir natürlich hier wirklich sehr lange her. Das ist ja wirklich so lange her, das ist ja verjährt längst. Ja,
ja, es ist verjährt, ich erzähle vielleicht eine. Also seine erste Aktion war, glaube ich, hat er einen Zettel an die Tür gehängt und da stand dann, glaube ich, unter anderem drauf, dass sein Teams die ersten 4 Spiele eigentlich generell verlieren. Und es war dann auch so. Ja, aber es ist kein Witz, das ist wirklich, das war total chaotisch und am Schluss haben wir mit Glück die Klasse gehalten, mit Glück vielleicht auch können, aber obwohl wir eigentlich ein wirklich gutes Team hatten, also es war schon grenzwertig.
Damals wurde auch noch geraucht, habe ich gehört, ne? Wurde auch getrunken?
Getrunken und geraucht, ja.
So wird man Rekordspieler beim SC Freiburg, ja, zumindest.
Ich persönlich nicht, ja. Persönlich.
Er war ja auch, ich meine, ihr habt ja damals den Ruf gehabt, das weiß Christian wahrscheinlich auch, Studententruppe, ne? Das war ja so eine intellektuelle Mannschaft damals, weil angeblich ja alle studierten da unter Volker Finke, der dann kam, aber es hat nur einer richtig studiert, das ist nämlich unser Gast heute, der hat Maschinenbau studiert und noch eins draufgesetzt, Andreas Zeyer. Ich überlege gerade, Christian, weißt du, ob heute jemand, studiert jemand bei euch in der Mannschaft nebenbei?
Ja, einige sogar tatsächlich.
Ehrlich?
Ja. Ja.
Okay, aber die kriegen nicht trainingsfrei oder sowas dafür. Nee, ne? Das würde Julian wahrscheinlich nicht mitmachen, schätze ich mal. Nein, da wiegelt einmal kurz ab. Aber das war so bei euch damals. Ne? Volker Finke hatte ein großes Herz für Studenten.
Ja, ich habe nicht immer morgens trainiert. Also wenn Semester war, habe ich nur nachmittags trainiert. Dafür dann mit mehr Freude.
Das würde, glaube ich, der ein oder andere auch heute ganz, ganz gut finden. Ne? Ich komm nur nachmittags. Aber vielleicht trotzdem noch mal zu der Zeit, Andreas. Wir haben ja dann eigentlich noch Eckhard Krautzun übersprungen. Der kam dann auch noch zwischendurch. Und irgendwann kam dann Volker Finke. War dann klar, oder wann war klar, jetzt wird hier einiges anders. Oder jetzt wird hier ein Boden reingezogen. Und jetzt scheint das ganze System zu haben.
Ja, wie ich schon erzählt habe, vorher war es ziemlich chaotisch alles und als er dann kam, dann war schnell klar, die Dinge machen Sinn, sind nachvollziehbar, Er hat eine klare Spielphilosophie und er hat natürlich ein Team gehabt, die genau so spielen wollten. Also wir wollten so spielen und haben auf jemanden gewartet, der so spielt. Und das hat dann gut zusammengepasst und die sind die Dinge halt systematisch angegangen, einen ganz, ganz anderen Ansatz gehabt und die Spielweise hat zu uns natürlich optimal gepasst.
Klingt wirklich davor wie aus wirklich einem ganz anderen Verein, einen, den du so nie kennengelernt hast, Christian. Hast du Volker Finke? Volker Finke war noch da, als du kamst als Cheftrainer, aber nicht mehr lange. Hast du ihn da zu der Zeit erlebt oder mal kennengelernt?
Ich war in der Jugend. Ich habe ihn nur bei der Profis selber gesehen. Damals kennengelernt habe ich ihn nicht. Ich habe ihn einige Jahre später dann kennengelernt, aber außerhalb vom Fußball.
Wie war der Eindruck?
Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt erzähle.
Doch, er hat doch jetzt auch schon so ein paar nette Geschichten erzählt.
Es war so, in meinem ersten Profijahr bin ich in eine Einzimmerwohnung gezogen damals. Zwei Jahre später wurde in der Straße bei mir gegenüber eine Wohnung frei, die ich dann damals kaufen konnte. Dann war ich bei einer Eigentümerversammlung, ich glaube das Jahr drauf, und dann saß auf einmal Volker Finke neben mir. Hat nicht in meinem Haus gewohnt, also hat es als Anlage, glaube ich, gehabt, und da war der erste Kontakt mit ihm. Und da hat er aber gesagt, das war seine letzte Sitzung, normal kommt seine Frau immer, das hat ihm heute gezeigt, was hier abgelaufen ist, dass er nicht mehr kommt.
Habt ihr denn auch über einen Sportclub gesprochen?
Ja, das ging eigentlich die ganze Sitzung so, aber er hat sich über andere dann aufgeregt und hat dann irgendwann gesagt, das tut er sich nicht mehr an, das muss seine Frau jetzt wieder machen.
Ja, war ein streitbarer Charakter auf jeden Fall, ne? Volker Finke. Wunderbar, gut, dann möchte ich mal den Bogen wieder zurückspannen, denn erstens, es war ja gar nicht richtig klar, wann Christian Günther überhaupt Rekordspieler wird. Denn es war nicht ganz klar, wie viele Spiele hatte jetzt Andreas Zeyer gemacht. Waren es 440, waren es 439? Es geht um ein Spiel im Pokal beim FC Berlin. Da konnte sich aber Andreas Zeyer noch erinnern, dass er gespielt hat und nicht etwa sein Bruder oder beide. Denn das ist nicht ganz richtig erfasst. Aber du wusstest es noch.
Ja, so ganz im Hinterstübchen war es schon noch da, ja.
Auch noch, wie es ausgegangen ist?
Nee.
Gut, das waren 440 Spiele dadurch, ne, insgesamt. Und weil ja Christian Günther sagt, er weiß nicht so ganz genau, so wie er jetzt als Spielertyp war, schauen wir uns mal an, was er auf jeden Fall auch konnte, wie Christian, nämlich auch Tore schießen.
Und er sollte für die Fans noch besser kommen. Jetzt kam auch Michael Fahler besser ins Spiel über links. Und durch dieses Traumtor von Andreas Zeyer stand es dann plötzlich 5:0. In der Wiederholung noch einmal der Sonntagsschuss am Samstagsnachmittag, der eventuell das Tor des Monats August werden kann.
Das war doch mal ein schönes Tor, ungefähr wie Noah Atubolu vorhin. Wurde das Tor des Monats? Das weiß ich nicht, ob das Tor des Monats wurde.
Nee, ich habe nie ein Tor des Monats geschossen.
Oh, leider. Schade. Hast du schon eins geschossen, Christian?
Nee, ja.
Gut, okay, gibt ja noch. Gut, ihr seid immerhin Rekordspieler, ne? Aber trotzdem, wunderschönes Tor. Weißt du, gegen wen das war? Und das Spiel ist, glaube ich, 6:0 ausgegangen.
Ich denke, das war gegen Unterhaching, wenn ich es richtig gesehen habe jetzt.
Sehr gut, ja.
Aber ich habe noch ein schönes geschossen, aber da gibt es keine Bilder.
Das ist tatsächlich so. Deswegen ist es auch nicht so leicht, die ganzen Sachen zusammenzusuchen, weil es viele Spiele gab damals, auch zweite Liga, wo gar keine Kameras waren. Genau. Und das war damals so. Aber wenn wir schon bei der Geschichte sind, dann wollen wir über eine auf jeden Fall sprechen. Martin Spandring habe ich ja eben schon angesprochen mit seinen 101 Spielen. Liegt da auch noch ganz gut, so um den Platz, glaube ich, 80 rum als Rekordspieler. Der hat eine Hauptrolle gespielt, genau wie Andreas Zeyer. Es war in der Bundesliga, 31. Spieltag. Freiburg war quasi so gut wie abgestiegen. Ich glaube, das war 91, die Ecke muss es gewesen sein. Es waren noch 3 Spiele. Die nächsten beiden Spiele wurden gewonnen. Stuttgart und Leipzig, aber nicht RB, sondern VfB Leipzig. Spiel gegen Stuttgart souverän. Leipzig ganz knapp durch ein spätes Tor von Cardoso. Kennst du das Wunder von Duisburg, Christian? Schon mal gehört? Das Wunder von Duisburg?
Da war ich noch nicht mal auf der Welt, glaube ich, so wie es aussieht.
Das könnte knapp der Fall gewesen sein, das stimmt. Aber das Wunder von Duisburg, das gab es auf jeden Fall. Und wer weiß, wo der SC Freiburg heute wäre, wenn es nicht das Wunder von Duisburg gegeben hätte.
Gar wie ein Sieg muss her. 15.000 waren aus Freiburg mitgereist. Und die waren optimistisch. Wie optimistisch, das sehen Sie hier. Rodolfo Esteban Cardoso, der Mann für die Standardsituationen. Und Freiburgs Held heißt Martin Spanring. 40. Minute, das 0:1 in Duisburg. Und wissen Sie, wie viele Tore der junge Manndecker ist, der in dieser Saison schon gemacht hat? Kein einziges. Und dann heute Nachmittag so ein wichtiges. Überhaupt sein letztes Tor schoss er noch für Fortuna Düsseldorf. Und das ist 2,5 Jahre her. Noch 15 Minuten. Dann wieder Entlastung für den SC Freiburg. Mit Altin Rakli für Siretis im Spiel. Doppelpass mit Zeyer. Andi Zeyer. Andreas Zeyer. 0:2 in der 76. Minute. Der Klassenerhalt. Fast perfekt. Unglaublich, aber wahr. Wer hätte das vor 3 Wochen noch für möglich gehalten? Sie flippten aus, die Freiburger Fans. Es war eine lange Reise, 500 Kilometer. Und deswegen zeigen wir mal, wie die sich freuten in der 76. Minute. Da sehen Sie es. Jede Regung wird beobachtet. Jetzt Volker Finke. Recken, strecken und los geht's. Der wusste gar nicht, wohin. Er wollte alle umarmen. Und jetzt einer nach dem anderen. Jeder kommt dran. Was für ein Jubel. Und zum Schluss das Fazit als Wetterbericht getarnt in deutlichen Worten. Also er hatte irgendwie schon heute Nachmittag alles geahnt. Mit diesem Bild zurück nach Hamburg.
Oder auch zurück in den Europapark. War das nicht großartig? Markus Höhner, lange Kollege bei Sat.1. Darf ich mal fragen, war irgendjemand da, der heute hier ist? Damals in Duisburg? Ehrlich? Da gewesen? Auf den Rängen als Fan? Und vielleicht mal laut, wie war's?
Geil.
Geil hat er gesagt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist beneidenswert. Also, das ist wirklich Freiburger Geschichte. Wie sind die Erinnerungen, Andreas, an diesen Tag?
Ja, das sind natürlich schöne Erinnerungen und für uns war das natürlich schon wichtig, weil im Jahr drauf sind wir dann durchgestartet so richtig und wenn wir natürlich abgestiegen wären, wäre es schon nicht so optimal gewesen und letztendlich haben wir es uns aber wirklich auch, es war auch schon verdient am Schluss.
Ja, vor allem in der Gesamtsituation mit den 3 Spielen am Ende, das hat wahrscheinlich auch in Freiburg kaum noch jemand geglaubt. So kritisch war es selten für Christian Günther, das ist eigentlich eine wunderbare Karriere und der hat natürlich auch ganz, ganz großartige Tore geschossen. Lass das Mikro gerne auf, dann kann der Christian selbst was dazu sagen. Jetzt schauen wir mal auf das ein oder andere Tor, was Christian erzielt hat.
So viele waren es aber auch nicht, wenn man ehrlich ist.
Ja, aber ein paar richtig schöne waren dabei. Wir haben ja auch schon hier das ein oder andere gesehen. Natürlich Grifo beteiligt, klar.
Gut, an so ein Tor erinnert man sich gern. Gegen Bayern trifft man natürlich umso lieber.
Ein Traumtor gegen die Bayern. Aber ein bisschen Zeit haben wir. Da haben wir noch eins dran gehängt. Ganz sicher erstmal die Zeitlupe. Da hat der Andi Zeyer natürlich eine bessere Bilanz gegen die Bayern. Damals wurden die hier regelmäßig nach Hause geschickt mit Packungen.
Ja, das ist bei uns leider nicht mehr so, ja.
Ja, gut, das war. Aber wir haben noch eins, oder? Wir haben noch eins, können wir direkt. Wir dürfen gerne klatschen, natürlich, über dieses wunderschöne Tor. Und haben wir diese Zeichnung eigentlich gefunden? Gibt es die noch? Wenn die, ich glaube, die müsste irgendwo abgespeichert gewesen sein. Vielleicht lässt sie sich auch gerade nicht aufrufen. Au! So, jetzt können wir auch auf den Klaus gucken. Der ist nämlich da links. Deswegen war die Idee.
Der Julian habe ich vergessen. Tut mir leid. Ja. Ich hoffe, du nimmst mir nicht übel.
Spielt er eigentlich Donnerstag wieder? Nee. Weil gestern hat er ja auch nicht gespielt. Ne?
Das war die Retourkutsche.
Aber lass uns zumindest zum Abschluss, wir haben leider, es ist wirklich ein Jammer, uns läuft dann die Zeit davon, aber es ist wirklich sehr unterhaltsam mit euch beiden. Einmal auf die aktuelle Situation schauen, Andreas, schaust ja wirklich ganz neutral drauf. Wie gefällt dir das, was hier entstanden ist, wie die Mannschaft jetzt spielt? Ich meine, auch ihr habt auch international gespielt, du weißt, was das für eine Belastung ist, auch wenn du manchmal morgens nicht trainiert hast. Aber das ist jetzt nicht so leicht. Pokal, international, Bundesliga, wie gefällt dir der Sportclub gerade?
Also ich kann jetzt kein Urteil drüber abgeben, da bin ich viel zu weit weg.
Generell bin ich auch, aber das mache ich trotzdem immer,
ja,
regelmäßig.
Ja gut, das,
ne?
Ist ja auch der Job. aber es ist schon so, dass, ja, also mir hat es schon Spaß gemacht, Mittwoch, Samstag zu spielen. Also ich fand es schon gut, Aber natürlich musst du auch in guter körperlicher Verfassung sein, brauchst einen entsprechenden Kader und natürlich die entsprechende Motivation.
Und die Motivation hat Christian ganz sicher, aber ich weiß auch, Christian, ihr akzeptiert das ja alle, wenn ihr nicht jede Woche spielt. Erzähl mal, wie anstrengend ist das, wenn du auch in deinem Alter, wir haben ja gesagt, wie lange du schon da bist, mit 450 Spielen, wenn du alle 3-4 Tage spielen sollst und dann immer ans Limit gehen?
Gut, zuerst mal, es gibt nichts Schöneres, wie alles 3-4 Tage zu spielen. Und ich glaube, jeder von uns möchte auch gerne alle 3-4 Tage auf dem Platz sein. Das liegt dann immer auch am Julian zu entscheiden, okay, wie ist die Frische, wie sieht er es dann, wie ist die Breite da, und die ist dieses Jahr einfach gegeben, und deswegen ist doch umso besser, wenn wir viele Jungs sind, die brennen und die auf dem Platz stehen wollen. Und man glaubt, also man wird nicht erleben, dass einer, der draußen sitzt, sagt, naja, das finde ich jetzt super, dass ich draußen sitze, sondern da sind dann Jungs auf der Bank, die brennen und die wollen reinkommen und die wollen sich zeigen und die wollen Spielminute sammeln. Es geht darum, dass man trotzdem insgesamt gut damit umgeht wie ein Team, und das dem anderen, der auf dem Platz steht, trotzdem gönnt, nichtsdestotrotz im Training Gas gibt. Und ich glaube, diese Haltung haben wir bis jetzt. Man sieht, wir haben die letzten Spiele auch von der Bank dann entschieden. Das ist schon so ein Zeichen dafür, dass jeder auch ein Stück weit dann bereit ist, vielleicht persönlich ein bisschen zurückzustecken, aber trotzdem alles fürs Team zu geben. Und wenn man diese Haltung beibehalte, dann werden wir am Ende erfolgreich sein. Und wenn da zu viele Egos durchkommen und man nur an sich denkt, dann werden wir nicht erfolgreich sein. Und wenn wir so weitermachen, dann glaube ich, bin ich guter Dinge, dass wir auch weiterhin noch eine gute Saison spielen können.
Das ist das perfekte Schlusswort. Der SC Freiburg kann sich freuen, dass er zwei solch großartige Rekordspieler hat wie euch beide. Andi Zeyer, danke für den Besuch. Ist ja auch nicht so häufig auf den Bühnen zu Gast oder im Studio, aber für den SC Freiburg ist er gekommen. Und Christian sowieso, alles Gute euch für die nächsten Wochen. Vielleicht dann irgendwann die 500. Das ist jetzt mal die nächste Marke, die angestrebt wird. Und dann sprechen wir hier wieder, würde ich sagen. Ne? Dankeschön euch Dankeschön. Beiden. Andreas Zeyer, danke. Christian Günther.
Ja, und dann sind wir auch wieder am Ende der heutigen Folge, der ersten Folge des neuen Jahres. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Mir hat's wahnsinnig Spaß gemacht, die beiden Interviews mit Tom Bartels anzuhören. Tom Bartels wirklich eine Legende aus meiner Sicht. Ihm könnte man echt stundenlang zuhören. Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Interviews fandet, wie ihr die Folge fandet. Aktiviert natürlich die Glocke, damit ihr auch die kommenden Folgen nicht mehr verpasst. Und dann sag ich in diesem Sinne tschüss und bis bald. Ciao.